Deutschlandfunk, der Tag.
Gestern Vormittag in Maxvorstadt, das ist ein Viertel in München, da fällt ein junger Mann auf. Er ist bewaffnet mit einem langen Gewehr und er schießt gezielt auf Polizisten, denen er bereits vorher aufgefallen ist. Das alles in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und einer NS-Gedenkstätte. Ein Augenzeuge beobachtet das aus seinem Büro so.
Ballert einfach willkürlich auf die Fassade vom Konsulat, hackt dann irgendwann mal mit dem Bajonett auf das schusssichere Glas ein.
Der Mann kommt aus Österreich und er wird getroffen bei dieser Schießerei von der Polizei. Er stirbt später an den Folgen seiner Verletzung. Der vereitelte, mutmaßlich islamistisch motivierte Anschlag von München, heute ein Thema bei uns im Podcast. Außerdem geht es um Recherchen, die zeigen, auch die israelische Armee soll, ähnlich wie die terroristische Hamas, die palästinensische Zivilbevölkerung als Schutzschild benutzen. Sonja Meschkat ist mein Name. Dann geht's jetzt los.
Es liegt nun mal auf der Hand, wenn jemand hier unmittelbar in Sichtweite zum israelischen Generalkonsulat parkt, dann mit dem Gewehr um dieses Generalkonsulat herumgeht, da mit dem Schießen beginnt, dass es sicherlich oder mit eben hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall ist.
So hat es der bayerische Innenminister Joachim Herrmann gestern, wenige Stunden nach dem vereitelten Anschlag, eingeschätzt. Und wir wollen darüber sprechen, was da gestern passiert ist in München, mit Michael Watzke. Das ist unser Landeskorrespondent für Bayern. Michael, die Gefühlslage in der Stadt heute, wie nimmst du die wahr?
Ich nehme sie nicht sonderlich anders wahr, als sie gestern um 8 Uhr, also eine Stunde vor dem Attentat war. Was daran liegt, dass die Stadt Glück gehabt hat, dass dieser versuchte Terroranschlag zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, als in der Gegend rund um den Karolinenplatz nur wenige Menschen waren. Und dieses Feuergefecht, das dann stattfand, mit vielen Schüssen, die abgefeuert worden sind. Und übrigens hat die Polizei heute mitgeteilt, es gab 2 Leichtverletzte, die beide ein Knalltrauma erlitten haben, ein Polizist und eine Anwohnerin. Aber das waren auch die einzigen Verletzten. Und es ist also alles glimpflich abgegangen. Man sieht heute in der Stadt schon noch etwas mehr Polizisten, ist mein Eindruck. Ich spüre einen sehr großen Dank an die Polizeikräfte, der mir hier in meinem Bekanntenkreis auch oft geäußert worden ist. Aber ansonsten ist die Stadt glücklich davongekommen. Und das ist, glaube ich, auch die Gefühlslage.
Welche Reaktionen gibt es denn jetzt aus der Politik? Gestern hat man ja auch schon ein paar Stimmen gehört, die waren vor allen Dingen geprägt von Erleichterung. Wie hat sich das jetzt heute nochmal weiterentwickelt?
Also eine der weitestgehenden Reaktionen habe ich vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter gehört, der an die Bundespolitik die Forderung stellt, dass alle Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung auf den Tisch müssen und weitergehende Schritte erfolgen müssen. Beispielsweise Videoüberwachung, beispielsweise anlasslose Polizeikontrollen oder auch in Sachen Telefonüberwachung. Dieter Reiter, ein SPD-Politiker, geht da also sehr weit mit seinen Forderungen. Andere fordern beispielsweise eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften oder den Polizeibehörden verschiedener Länder. Denn der Täter kam ja aus Österreich. Mhm. Er ist nach Angaben der Ermittler heute wohl gestern am frühen Morgen in Österreich im Salzburger Land in seinem Heimatort losgefahren und ist dann gegen 7 Uhr wahrscheinlich etwa nach Deutschland eingereist. Dass man ihn an der Grenze gefasst hätte, das ist schwierig. Ich meine, es gibt keine dauerhaften und keine tiefgreifenden Grenzkontrollen, glücklicherweise, zwischen Deutschland und Österreich. Aber dass die bayerischen Behörden überhaupt nichts wussten über diesen Täter, obwohl die österreichischen Behörden durchaus wussten, dass er ein Islamist war, dass er Verbindungen oder zumindest Sympathien für eine syrische Terrorgruppe geäußert hatte. All das wussten die Österreicher, die Deutschen wussten es nicht und konnten es auch nicht wissen und erfahren es erst jetzt. Das ist ein Punkt, den viele Politiker kritisiert haben, den auch Wissenschaftler kritisiert haben und der in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch eine Rolle spielen wird.
Wir haben ja eben schon den bayerischen Innenminister gehört, Joachim Herrmann. Der hat sich ja relativ schnell festgelegt, dass es eben kein Zufall sein kann, dass dieser Attentäter das am Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 versucht hat. Lässt sich das eigentlich so bestätigen? Also gibt es da einen direkten Zusammenhang?
Ja, nach der heutigen Pressekonferenz im Polizeipräsidium München, an dem auch Gabriele Tillmann, die leitende Oberstaatsanwältin, teilgenommen hat, kann man schon sagen, das war ein islamistischer Terroranschlag, ein versuchter Terroranschlag. Denn der Täter ist, nachdem er aus einem Auto ausgestiegen ist, mit dieser Waffe, einer Schweizer Wehrmachtswaffe mit einem hohen Kaliber 7,62, also das ist eine Waffe mit hoher Durchschlagskraft, auch wenn sie sehr alt war, und wohl über 50 Schuss oder mindestens 50 Schuss Munition in ein Gelände gegangen, ganz gezielt das für das Gedenken, einerseits das Gedenken an die Opfer des NS-Terrors erinnert, aber auch eben ein Gelände, wo das israelische Generalkonsulat ist. Und der Täter hat als erstes, er hat insgesamt mindestens 9 Schüssen abgefeuert, 2 davon auf das NS-Doku-Zentrum und dann weitere Schüsse auf dieses israelische Generalkonsulat. Er hat versucht, auf das Gelände dieses Generalkonsulats zu kommen, ist aber am Zaun gescheitert. Also, man kann fest davon ausgehen, dass diese Gebäude und das, für was sie stehen, das Ziel des Täters waren.
Jetzt stehen ja auch noch ein paar große Volksfeste an. Gillamoos hat ja bereits begonnen. Das Oktoberfest ist jetzt auch nicht mehr so weit. Was bedeutet das denn jetzt in der Konsequenz? Wie wird man darauf reagieren mit mehr Polizeipräsenz?
Der bayerische Innenminister hat gesagt, wir werden dieses Volksfest, also das Oktoberfest, aber es gibt auch das Gäubodenfest, also es gibt jede Menge Feste jetzt im Herbst. Man werde die mit hoher Polizeipräsenz schützen. Das war aber auch in den vergangenen Jahren schon so, denn gerade nach dem 7. Oktober, also nach dem Anschlag der Hamas in Israel, sind auch hier die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht worden. Ich weiß gar nicht, ob man das Oktoberfest mit noch viel mehr Polizeikräften schützen kann oder ob das dann sinnvoll ist. Es geht vor allen Dingen, glaube ich, um ein kluges Konzept. Es geht darum, auch die Taschen zu überprüfen von Menschen, die auf das Oktoberfest gehen oder auf andere Volksfeste. Das wird passieren. Das wird vielleicht sogar noch mal ein bisschen verfeinert. Auch das Konzept um das Gelände des Oktoberfestes herum wird sicherlich noch mal angeschaut, dass Autos dort vielleicht noch weniger dicht heranfahren können. Aber das hat in den vergangenen Jahren gut funktioniert. Und eines sagen alle Politiker, sagt auch der bayerische Innenminister, und das wissen wir als Staatsbürger sowieso, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und ja, wenn jemand mit einem großen Messer oder sogar einer Waffe auf einem Oktoberfest oder einem anderen Volksfest ein Blutbad anrichten will, dann ist es nicht so leicht zu verhindern. Und es ist nicht hundertprozentig sicher, dass Einsatzkräfte ein solches Szenario unbedingt verhindern können. Es wird viel getan, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
Michael, dann danke ich dir sehr für den Rückblick und auch für die Zusammenfassung hier bei uns. Dank dir.
Danke dir.
Der Täter von München kommt aus Österreich, haben wir eben schon gehört, und er hat sich offenbar radikalisiert. Er soll der syrischen dschihadistischen Gruppierung Jabhat al-Nusra angehört haben. Wie der Fall in Österreich besprochen und bewertet wird, das kann uns Silke Hane sagen, unsere Korrespondentin für das Nachbarland von Deutschland. Silke, welche Reaktionen hat es denn gegeben auf diesen vereitelten Anschlag?
Also ich sollte vielleicht vorwegschicken, dass hier in Österreich Wahlkampf ist. In weniger als einem Monat wird ein neues Parlament gewählt und deshalb kamen da sofort auch politische Forderungen. Zum Beispiel von der konservativen ÖVP, die ja aktuell mit den Grünen regiert und sich weitgehende Befugnisse für die Polizei wünscht, um Messenger zu überwachen, großflächig. Da sperren sich die Grünen. Darauf hat Innenminister Kahner dann gestern nochmal gepocht. Und es kam natürlich auch eine Reaktion von der Partei, die die Umfragen anführt. Das ist die internen rechtsextreme FPÖ. Und die fordert ein Verbot des politischen Islam und auch die Grenzen in Europa dicht zu machen. Dann hat es noch die ganz andere, nämlich die praktische Ebene gegeben, auf der es eine Reaktion gab. Die Sicherheitsbehörden haben Kontakt aufgenommen mit der israelischen Botschaft und der Kultusgemeinde. Und die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen in Österreich wurden eben auch erhöht infolge dieses versuchten Anschlags.
Was ist denn überhaupt bisher bekannt über den Mann, um den es da geht, der ja eben aus Österreich kommt? Was kannst du uns dazu noch sagen?
Also es zeichnet sich da ein völlig anderes Bild als jetzt zum Beispiel bei dem Hauptverdächtigen im Fall der Taylor Swift-Konzerte, der sich ja ziemlich deutlich auch für sein Umfeld wohl radikalisiert hat vorab. Es scheint so zu sein, dass der Mann, der gestern in München erschossen wurde, nicht der klassische auffällige Islamist gewesen ist. Laut Staatsanwaltschaft gab es keine Hinweise darauf, dass er sich in islamistischen Kreisen zum Beispiel bewegt hat oder auch nur besonders religiös jetzt gelebt hätte. Es hat letztes Jahr Ermittlungen gegen ihn gegeben, das schon. Sein Handy und Computer sind damals sichergestellt worden. Darauf hat man dann drei Videos gefunden aus dem Jahr 2021. Da war der 14, ein Jugendlicher noch. Und das waren Videos von einem Computerspiel mit islamistischen Inhalten. Also es gab da schon Bezüge, aber die Staatsanwaltschaft sagt jetzt, nur aus dem Spielen dieses Computerspiels konnten wir eben keinen Tatvorsatz erkennen. Und deswegen sind die Ermittlungen eingestellt worden. Es wurde aber auch ein Waffenverbot gegen ihn verhängt für immerhin 15 Jahre. Warum ihn dieses Verbot jetzt nicht daran gehindert hat, eine Waffe hier in Österreich zu kaufen, das ist gerade noch völlig offen.
Was man ja auch weiß über den Täter, ist, dass er in Neumarkt im Salzburger Land gewohnt hat und dass er sich eben auch da radikalisiert haben soll. Was weißt du darüber, wie groß die islamistische Szene ist in Österreich? Wie viele Gefährder gibt es zum Beispiel?
Also es gibt da leider keine Online-Statistik, die jeden Tag aktualisiert wird, die man abrufen kann. Aber im Verfassungsschutzbericht wird es auch eher qualitativ eingeordnet. Der Chef des Staatsschutzes gibt ab und an Interviews und nennt dann immer so eine Zahl für Wien ungefähr 50, für Österreich eine hohe zweistellige Zahl, wobei das nicht nur islamistische Gefährder meint, sondern er spricht dann immer auch von rechtsextremen Gefährdern, also die er quasi in einen Topf wirft. Allgemein ist es ja so, nicht nur in Österreich, dass die Gefahr für Anschläge seit dem 7. Oktober und dem Ausbruch des Gazakriegs gestiegen ist. Und was aus dem Verfassungsschutzbericht hier schon deutlich hervorgeht, ist auch die sich ändernde Struktur der islamistischen Szene. Und zwar durch die zunehmende Radikalisierung über eben Online-Kanäle und Social Media. Das heißt, die radikale Szene in Österreich wird immer jünger.
Das heißt, das ist das, was du eben schon mal angesprochen hattest, ne? Also diese Messenger-Dienste, Chatgruppen und so weiter, darüber wird viel rekrutiert.
TikTok-Dschihadismus ist ja mittlerweile auch so ein geläufiger Begriff, also auch über eben kurze Videos in den sozialen Medien, Chatgruppen, Computerspiele.
Wie sind denn generell die Sicherheitsbehörden in Österreich aufgestellt bei diesem Thema?
Wieder ganz gut, muss man wohl sagen. Das hat sich in meinen Augen bei dem geplanten Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert in Wien dann doch gezeigt. Da kam ja der entscheidende Hinweis von der CIA. Kann man jetzt sagen, warum wussten das die Österreicher nicht selber? Aber man kann eben auch sagen, die ausländischen Dienste haben eine ganze Weile lang gar keine Informationen mit den österreichischen geteilt, weil sie das Vertrauen in die Österreicher verloren hatten. Und da war jetzt dieser Hinweis dann doch eher ein Indiz dafür, dass da wieder Vertrauen herrscht. Hintergrund dafür, dass die Beziehungen lange Zeit eben schwierig waren, war, dass der damalige Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ 2018 den Verfassungsschutz hat durchsuchen lassen durch die Polizei. Der ehemalige Leiter der damaligen Behörde hat das später als Überfall auf den Verfassungsschutz bezeichnet. Dabei sind auch Unterlagen aus dem Bereich Rechtsextremismus verschwunden. Und wichtig für diese Durchsuchung waren wohl Beschwerden und Schreiben eines Mitarbeiters des Verfassungsschutzes. Der wurde hier in Österreich inzwischen kurzzeitig festgenommen, weil er jahrelang für Russland spioniert haben soll. Also absolut wilde Geschichte. Und infolge dieses Skandals musste der Verfassungsschutz abgewickelt werden, wurde also aufgelöst und die Behörde wurde dann als Direktion im Innenministerium komplett neu aufgezogen. Wie gesagt, mittlerweile hört man, dass der Ruf Österreichs wieder halbwegs hergestellt ist, aber das war natürlich trotzdem heftig für die österreichische Sicherheitsarchitektur.
Also eine komplette Umstrukturierung auch, wenn ich dich richtig verstehe, ne?
Ja, ist jetzt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienste und ja, wie gesagt, wurde komplett neu aufgestellt.
Du hast ja eben schon den Wahlkampf angesprochen. Ende des Monats sind die österreichischen Parlamentswahlen. Was ist denn da eigentlich deine Einschätzung? Inwieweit wird dieser vereitelte Anschlag eine Rolle spielen? Spielt er ja auch schon, hast du eben schon mal erzählt. Aber eben vielleicht noch mal ein bisschen mehr fokussiert mit Blick auf die FPÖ, die ja in Umfragen ganz gut dasteht.
Genau, also die führt ja seit mehr als einem Jahr die Umfragen an. Das Thema Migration und Umgang mit Migration ist schon sehr dominant, sowieso in Österreich, also jetzt auch außerhalb des Wahlkampfs. Es gibt auch so Statistiken, die zeigen, dass das den Österreichern in Europa am allerwichtigsten ist. Und ja, die FPÖ hat dieses Thema natürlich so ein bisschen exklusiv für sich gepachtet, wobei die ÖVP seit den Jahren unter Sebastian Kurz da schon auch nachzieht. Also es kann schon sein, dass der Wahlkampf jetzt noch mehr davon geprägt wird, als es sowieso der Fall gewesen wäre. Ich glaube auch die Debatte übrigens in Deutschland über Zurückweisung an der Grenze. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das spurlos an Österreich vorbeigehen sollte, wenn Deutschland demnächst an der Grenze Migranten hierher zurückschicken sollte. Die FPÖ tritt ja mit Forderungen hier an, die Grenzen in Europa wieder dicht zu machen. Festung Österreich ist da das Schlagwort. Die FPÖ fordert auch Pushbacks, also die Zurückweisung von Flüchtlingen mit Gewalt. Ja, und in rechten Kreisen wird natürlich jetzt auch dieser Anschlag genutzt, um für die Forderungen wie Remigration zu werben. Auch das fordert die FPÖ, ja.
Sie haben mich und jemand anderes losgeschickt. Sie haben uns eine Kamera in die Hand gegeben, zusätzlich zur Kamera am Helm. Und sie haben uns per Kopfhörer gesteuert und gesagt, bleib hier, geh dorthin, filme dieses Haus, halte auf dieser Straße, in etwa so.
Diese Schilderungen kommen von einem palästinensischen Zivilisten, ein Mann, der sagt, dass die israelische Armee palästinensische Zivilisten als ihre Schutzschilde benutzt, um zum Beispiel in die Höhlensysteme der Hamas in Gaza vorzudringen. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, hat dazu recherchiert und ich habe mich deshalb für ein Gespräch mit ihm verabredet. Jan-Christoph, falls sich irgendjemand fragt, was brummt da eigentlich bei dir so im Hintergrund? Wir schicken es mal direkt vorweg. Das ist eine Klimaanlage, die da laufen muss, da wo du gerade bist, nämlich am Toten Meer, weil sonst wird es zu heiß bei dir, ne?
Ganz genau, wahnsinnig heiß ist es hier. Ich bin am tiefsten Flugplatz der Welt, tiefstgelegenen Flugplatz der Welt, fast 400 Meter tief und habe hier für eine andere Geschichte recherchiert. Aber schön, dass wir uns hören.
Genau, also das nun mal vorweg, falls jemand denkt, was brummt da? Es ist die Klimaanlage. Wir wollen mit dir sprechen über ein Thema, zu dem du recherchiert hast. Wir sprechen über das, was die israelische Armee ja bisher immer betont hat, nämlich die Terrororganisation Hamas nutze die Zivilbevölkerung in Gaza als menschliches Schutzschild. Das ist also der Beginn dessen, worüber wir sprechen wollen. Ist das etwas, was nach wie vor so ist, beziehungsweise was man bestätigen kann?
Also wir haben das ja auch ganz oft schon berichtet und ganz lange, dass das so ist. Das ist auch eine der Erzählungen sozusagen von israelischer Seite über den Krieg im Gazastreifen. Da heißt es dann immer, Netanyahu hat das neulich wieder gesagt, die israelische Armee kämpft nicht gegen die Palästinenser, sondern gegen die Hamas im Gazastreifen. Und die Hamas, die verschanzt sich hinter der palästinensischen Bevölkerung. Es gibt dafür viele Anhaltspunkte. Die israelischen Streitkräfte haben viele Beweise vorgelegt. Also daran ist etwas dran. Also zum Beispiel gibt es Waffenfunde in Schulen. Es gibt Bilder, Aufnahmen von Hamas-Kämpfern, die aus öffentlichen Gebäuden, also auch aus Schulen heraus operieren. Es gibt zahlreiche Tunneleingänge, die gefunden wurden in ganz normalen Wohnhäusern. Es gibt auch aus Moscheen Hamas-Kämpfer oder Waffenfabriken, die uns gezeigt wurden. Also es gibt viele Hinweise darauf, dass das stimmt und dass sich tatsächlich die Hamas sozusagen mitten unter der Zivilbevölkerung befindet. Das ist natürlich auch eine Erklärung dafür, dass es viel Zerstörung in diesem Bereich gibt, denn dort finden die Kämpfe dann eben auch statt. Und das ist eben auch ein Teil der Wahrheit über diesen Krieg.
Und jetzt gibt's aber eben auch noch einen anderen Teil der Wahrheit über diesen Krieg. Ihr habt recherchiert und jetzt gibt es noch eine andere, ich nenne sie jetzt mal Erzählung. Welche ist das?
Naja, wir haben Beweise gefunden, dass tatsächlich einerseits eben natürlich die Hamas und Terrororganisationen die Zivilbevölkerung nutzen, um sich dahinter zu verstecken. Wir haben aber auch Beweise dafür, dass die israelischen Streitkräfte das tun. Nicht in dem Ausmaß, auf andere Art, aber es gibt tatsächlich Beweise dafür, dass israelische Truppen im Gazastreifen tatsächlich palästinensische Zivilisten einsetzen, um zum Beispiel sie vorzuschicken in Tunnel, in Gebäude. Da geht es dann tatsächlich darum, dass da bei diesen Einsätzen, bei diesen gefährlichen Einsätzen keine israelischen Soldaten sterben, denn in diesen Gebäuden, da können sich ja Hamas-Kämpfer befinden oder Sprengfallen. Die Tunnel sind sehr gefährlich, wie wir wissen. Da werden immer wieder von israelischen Einheiten palästinensische Zivilisten vorgeschickt, um eben diese Gebäude zu durchsuchen und um eben dann tatsächlich israelische Soldaten nicht in Gefahr zu bringen oder in eine weniger große Gefahr zu bringen. Und das scheint tatsächlich nach allem, was wir wissen, ein System zu haben.
Wie habt ihr denn überhaupt davon mitbekommen oder seid darauf aufmerksam geworden?
Also es gab ganz wenig Berichterstattung. Der Sender Al Jazeera hat ein Video veröffentlicht, das das zeigen soll. Das können wir nicht überprüfen, ob das stimmt, aber wir haben uns dann sozusagen selber auf die Recherche begeben. Und wir haben tatsächlich, das war gar nicht so schwer, wie ich dachte, Menschen im Gazastreifen gefunden, Zivilisten, die uns erzählt haben, dass das so war. Die uns davon erzählt haben, wie sie eben von der israelischen Armee festgenommen wurden aus den humanitären Zonen, wie sie zu den Kampftruppen gebracht wurden, wie sie dann oft eine israelische Uniform angezogen bekommen haben, in Klammern wahrscheinlich, damit sie dann zur Zielscheibe werden und nicht die israelischen Soldaten, die noch draußen warten. Die werden vorgeschickt mit Kameras, die sollen das filmen, die sollen die Räume abscannen, gucken, dass da keine Hamas-Kämpfer sind, dass da keine Sprengfallen lauern. Und das haben wir uns von Menschen im Gazastreifen erzählen lassen. Die haben gesagt, dass das so war.
Wen hast du denn da getroffen zum Beispiel?
Also einmal Mohammed, das ist ein Familienvater, über 40 Jahre alt. Der war 15 Tage lang in solchen Einsätzen, hat er uns erzählt. Er hat große Angst dabei gehabt. Natürlich ist das, muss man sich vorstellen, die Leute sind erstmal traumatisiert, dass sie in der Hand des Gegners sind. Wobei man sagen muss, das sind eben keine Kämpfer, das sind unschuldige Zivilisten. Die werden hinterher auch wieder freigelassen, also er ist auch wieder freigelassen worden. Das ist ein Hinweis darauf, dass das eben keine Hamas-Leute sind oder keine Kämpfer, sondern wirklich Zivilisten. Der war 15 Tage lang in solchen Missionen unterwegs. Er hat uns von seinen Albträumen erzählt und von seinen Todesängsten. Ein anderer junger Mann, der war immer noch schwer gezeichnet, ist auch wieder freigekommen, hat das auch tagelang gemacht, war in vielen Gebäuden, hat er uns erzählt. Und er hat uns dann auch von seinem letzten Einsatz erzählt. Da ist er vorgeschickt worden, ist den israelischen Truppen vorausgegangen. Und das Letzte, an was er sich erinnern kann, ist, dass dann ein Schuss fiel und er ist dann im Krankenhaus aufgewacht. Das ist auch ein Beleg dafür, dass diese Einsätze tatsächlich gefährlich sind.
Das heißt, diese Schilderungen, die ihr gehört habt, die haltet ihr auch für glaubwürdig oder könnt ihr das nochmal irgendwie überprüfen über eine andere Stelle oder was auch immer?
Also wir sind nicht in Gaza. Wir haben jetzt erstmal diese Zeugnisse aufgenommen von diesen Menschen, die wir dort getroffen haben. Wir haben aber auch eine andere Seite. Wir haben gesprochen mit Nadav Weimann, das ist der Direktor der Organisation Breaking the Silence. Das ist eine israelische NGO, die sich kritisch mit der Besatzung und der israelischen Armee auseinandersetzt. Nadav Weimann war selber Kampfsoldat, der weiß, worum es da geht und wie die Einheiten unterwegs sind. Und der hat mir berichtet, dass seit Dezember schon regelmäßig sich israelische Soldaten bei ihm melden und was erzählen wollen. Und die erzählen dann eben von dieser Praxis tatsächlich. Die sagen, tatsächlich passiert das in ihren Einheiten. Die sagen, das ist nicht in Ordnung. Die wollen, dass zumindest das bekannt wird. Und er sagt, es rufen bei ihm oder bei Breaking the Silence 2 bis 3 Leute pro Woche etwa an, die von dieser Praxis erzählen. Und das deutet eben darauf hin auch, dass das keine Einzelfälle sind. Nadav Weimann hat uns gesagt, das passiert überall im Gazastreifen, in unterschiedlichsten Einheiten, einen längeren Zeitraum hindurch. Also es deutet darauf hin, dass das System hat. Aber wir haben natürlich dann auch die israelischen Streitkräfte damit konfrontiert. Mhm. Die haben mit einer Standardantwort geantwortet. Die haben erstmal gesagt, also das, was da beschrieben wird, das entspricht nicht den ethischen Grundsätzen der israelischen Streitkräfte. Und diese Vorfälle, wenn es sie denn sind, die Berichte darüber, werden jetzt an die kompetenten Stellen weitergeleitet zur Untersuchung. Das heißt erstmal gar nichts. Aber es ist auch sozusagen nicht so, dass die israelischen Streitkräfte das abstreiten.
Zwei Nachfragen habe ich dazu, Jan-Christoph. Also wo du gerade schon diese ethischen Grundsätze ansprichst. Die israelische Armee ist ja eigentlich dafür da, weil sie das Land verteidigen soll. Wenn man jetzt diese Geschichte hört, fällt das noch unter Verteidigung?
Also wenn man Benjamin Netanyahu hört zum Beispiel, der gerade vorgestern hier eine Pressekonferenz gegeben hat, dann fällt das alles unter die Verteidigung Israels, das Vorgehen im Gazastreifen. Er sagt, es muss maximaler Druck auf die Hamas ausgeübt werden, deswegen wird dieser Krieg hart geführt. Das kann man glauben oder nicht. Es gibt auch hier Leute, die daran große Zweifel haben. Und natürlich rechtfertigt das dann nicht so eine Praxis, nämlich dass unschuldige Zivilisten eingesetzt werden in Missionen, die für sie potenziell gefährlich, tödlich sind, bei diesem Krieg im Gazastreifen. Das ist damit nicht zu erklären und das würde auch internationalem Völkerrecht widersprechen. Das wäre auch entgegen zu den moralischen Grundsätzen der israelischen Streitkräfte. Netanyahu sagt ja immer wieder, die IDF, also die israelischen Streitkräfte, seien die most moral army, also die am moralischsten seiende Armee der Welt. Und ja, das kann man vielleicht dann nicht mehr behaupten, wenn man diese Praxis sich anschaut.
Du hast eben auch schon von diesen kompetenten Stellen gesprochen, an die das dann eben von israelischer Armeeseite weitergegeben werden soll, diese Vorwürfe. Also falls die jetzt stimmen, Kann man denn überhaupt einschätzen, wer sowas entscheiden würde in der israelischen Armee? Also sind das Einzelpersonen, sind das Ansagen, die von ganz oben kommen?
Also es gibt hier Berichte darüber, tatsächlich in der Zeitung Haaretz, die geschrieben hat, es gebe Hinweise darauf, dass diese Praxis bis in die oberste Militärspitze, also bis zum Generalstabschefin bekannt ist. Das können wir nicht überprüfen. Nadav Feimann, der Direktor von Breaking the Silence, hat uns gesagt, was die Soldaten als Antwort bekommen haben, wenn sie sich über die Praxis beschwert haben. Das waren von ihren Kommandeuren oder von hohen Offizieren Aussagen wie: Mach dir keine Sorgen, ich bin hier dein Chef, musst dich nachdenken, du musst Befehle ausführen. Einer, dem wurde gesagt, es gäbe Probleme bei der Hundestaffel der Armee. Es gibt hier eine Kampfhundeinheit oder mehrere, die schicken sozusagen Hunde dann zum Beispiel in die Tunnel im Gazastreifen rein, um die zu durchsuchen. Es hat viele tote Hunde gegeben und ihm wurde gesagt, also weil wir eben nicht mehr genug Hunde haben, müssen wir jetzt tatsächlich Palästinenser einsetzen. Das klingt furchtbar. Und ja, einem Dritten, das hat uns Nadav Weimann berichtet, dem wurde gesagt, was willst du? Willst du sterben oder sollen lieber Palästinenser sterben? Das war die Aussage, die ein Soldat bekommen hat und die hat Breaking the Silence dokumentiert.
Welche Auswirkungen hat das denn eigentlich jetzt? Oder fällt das, um das jetzt wirklich mal sehr, sehr zynisch zu formulieren, eher dann so in die Kategorie, naja, wenn die eine Seite das macht, dann machen wir das eben auch?
Also ich finde es wichtig zu betonen, dass man das nicht gegeneinander aufrechnen sollte. Also es ist eine unterschiedliche Praxis. Bei der Frage, nutzt die Hamas die Zivilbevölkerung als Schutzschilde, das ist eine andere Ebene. Da geht es um große Teile der Bevölkerung. Da kann man sich dann natürlich die Frage stellen, rechtfertigt das eine flächendeckende Zerstörung des Gazastreifens, die Tatsache, dass praktisch keine Schulen, keine Universitäten mehr stehen, dass öffentliche Gebäude zum Großteil zerstört sind, dass auch die öffentliche Lebensgrundlage im Gazastreifen zerstört ist. Ist das alles gerechtfertigt mit der Aussage, die Hamas verschanzt sich hinter der Bevölkerung? Das kann man, finde ich, in Frage stellen. Und bei diesen Fällen, wo es jetzt um die Palästinenser geht, die tatsächlich vorgeschickt werden von Truppen, da geht es um ja möglicherweise Dutzende Fälle, das kann man nicht so genau sagen, in denen das so ist. Das ist also kein Massenphänomen, aber es zeigt natürlich schon, wie dieser Krieg geführt wird. Denn im Gazastreifen, da herrscht Häuserkampf, da gehen Soldaten in Tunnel rein. Das ist eine gefährliche Situation und offenbar haben viele Einheiten, wahrscheinlich inoffiziell, denn ich nehme nicht an, dass das irgendwo schriftlich niedergelegt ist in irgendwelchen Einsatzbefehlen und dergleichen, zu dieser Praxis gegriffen. Und es scheint wirklich so zu sein, dass die flächendeckend auch im Gazastreifen eingesetzt wurde. Nadav Weimann, Breaking the Silence, sagen, seit Dezember schon.
Jan-Christoph, dann danke ich dir sehr für deine Arbeit und auch für diese Recherche, über die du uns hier noch ein bisschen mehr erzählt hast. Danke dir.
Gerne, macht's gut, tschüss.
Kurz vorm Wochenende haben wir noch einen Podcast-Tipp, mit dem man ganz einfach die Zeit bis zur nächsten Der Tag-Folge überbrücken kann. Und zwar der Podcast Tatort Kunst. Der ist zurück mit neuen Fällen. Das ist ein investigativer True-Crime-Podcast ohne Blut, muss man nochmal betonen. Und der war auch für den Radiopreis nominiert gestern. Nur ganz, ganz knapp hat es nicht geklappt. Schade für Rahel Klein, die hostet Tatort Kunst zusammen mit Stefan Kolderhoff und ist jetzt bei uns in der Leitung zwischen Köln und Hamburg. Da war nämlich gestern Abend die Verleihung. Aber sprechen funktioniert heute schon wieder, Rahel?
Es funktioniert ganz gut. Es ist noch ein bisschen tiefer als sonst, weil ich sehr laut und viel geredet habe, aber geht wieder ganz gut, doch.
Also, von daher, ne, es ist wie bei den Olympischen Spielen, dabei sein ist alles. Dann lasst uns gucken auf das, was ihr da vorhabt mit Tatort Kunst in der zweiten Staffel. Neue Fälle, habe ich gerade schon gesagt. Muss man sich denn jetzt zwangsläufig für Kunst interessieren, um das hören zu können?
Ich finde nicht. Ich habe mich nie besonders für Kunst interessiert, muss ich sagen, und finde es trotzdem mega spannend. Und ich habe ja auch Stefan Kolderhoff, du hast ihn schon genannt, an meiner Seite, Chefreporter Kultur. Und wir haben wirklich ganz oft die Rückmeldung bekommen von Menschen auf die erste Staffel, dass es ganz, ganz viele Menschen gehört haben, die sich auch gar nicht für Kunst interessieren, die irgendwie durch Zufall drüber gestolpert sind oder weil sie halt True Crime mögen. Und die dann gesagt haben, boah, ich finde es mega spannend, mega fesselnd und ich habe die Folgen richtig, richtig gern gehört. Und ich glaube, es liegt schon auch so ein bisschen an der Inszenierungsform. Ne? Wir haben das ja sehr, sehr aufwendig produziert. Wir gehen da mit einer sehr Storytelling-Technik irgendwie an den ganzen Podcast ran und wollen eben auch sowohl kunstinteressierte, aber auch nicht kunstinteressierte Menschen damit erreichen.
Man wird auf jeden Fall gut reingezogen. So viel kann ich schon mal verraten. Lass uns mal gucken auf die neuen Fälle.
Hast du die Monuments Man gesehen, den Film mit George Clooney, Matt Damon? Sehr guter Film, nicht nur wegen George Clooney. Der beruht ja auf wahren Ereignissen, also erzählt die Geschichte, wie Kunstspezialisten der US-Armee gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis geraubte Kunst ausfindig machen und dann retten oder zurückbringen. Also es ist wirklich eine komplette Heldengeschichte.
Habe ich auch gerade gedacht, ne? Kann man so sagen, voll. Oder?
Und was dieser Film aber nicht erzählt, es gab auch US-Soldaten, die 45 und danach gestohlene Kunst geraubt haben. Und wir gehen auf die Suche nach diesen Bildern. Und das ist ein Fall bei unserer neuen Staffel. Los geht's aber erstmal mit einem Fall, den ich zusammen mit einer Kollegin recherchiert habe, mit Min-An Sabo de Butch. Der heißt Chinesische Beute. Und da verfolgen wir die Spuren einer aktuellen, sehr spektakulären Einbruchserie. Die Museumsdirektorin ist da ganz frisch in diesem Job, keine 2 Monate im Amt.
Und dann das.
Die Diebe sind in der Nacht gekommen.
Ich glaube, ich habe nicht wirklich rational nachgedacht in dem Moment, sondern das war mehr so ein Instinkt.
Direkt am Museumsparkplatz schlagen sie ein Fenster ein.
So wie wenn man sich vorstellt, dass es einen schlimmen Unfall gegeben hat bei einer Person, die man kennt.
Dann steigen sie ein. Nur wenige Schritte bis zum Ausstellungsraum.
Dass man eigentlich nur hin will und verstehen will, was ist passiert.
Genau, der Tatort ist in diesem Fall das Museum für ostasiatische Kunst in Köln. Und da haben Diebe letztes Jahr sehr wertvolles chinesisches Porzellan geklaut. Porzellan in Millionenhöhe. Und was da alles hintersteckt, das hätten wir am Anfang unserer Recherche vor vielen Monaten wirklich nicht gedacht.
Und einen Kafka habt ihr auch, ne?
Ja, es ist ja das 100. Todesjahr von Franz Kafka und da muss man einen Kafka haben. Literatur ist ja auch eine Form der Kunst und wir gehen auf die Suche nach verschwundenen Schriften von ihm. Es gibt nämlich viele Hinweise, dass sein Werk überhaupt nicht vollständig ist, dass es da draußen noch deutlich mehr gibt, als wir bisher wissen.
Wir merken uns, Tatort Kunst gibt es natürlich in der Deutschlandfunk-App. Wie viele neue Fälle sind es insgesamt geworden bei euch?
4 neue Fälle, insgesamt 8 Folgen. Fall 1 ist jetzt schon online, könnt ihr eben komplett hören in der Deutschlandfunk-App und dann weitere Fälle alle 2 Wochen.
Dann danke an dich, Rahel, schon mal fürs kurze Reinspingsen und euch viel Spaß mit dem Podcast weiterhin, ne?
Danke.
Und mir bleibt jetzt gar nicht viel mehr übrig, als Danke zu sagen und Tschüss, danke fürs Zuhören und Tschüss, weil diese Ausgabe von Der Tag ist vorbei. Die Redaktion hatte Sissi Hertnick, mein Name ist Sonja Meschkat und wir hören uns ganz bald wieder. Einen hoffentlich erträglichen Freitag und ein ebensolches Wochenende. Tschüss.